Taugt der Sufismus als Alternative zum orthodoxen Islam? In der westlichen Welt hat sich das Bild der islamischen Mystik als Gegengewicht zu Salafismus und Orthodoxie festgesetzt. Es ist sicher nicht grundfalsch, aber doch komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Weder ist der Sufismus an sich von Grund auf apolitisch, noch im westlichen Sinne progressiv. Denn auch unter Sufis finden sich Islamisten und andere mystische Bruderschaften erlangten staatstragende Bedeutung. Schon seit dem 10. Jahrhundert wurden der Sufismus und der Dschihad aufgrund der Thesen von Al-Ghazali als ein Paket betrachtet. Seine Gedanken spielten eine große Rolle bei der Eroberung Andalusiens durch die Berber. Auch bei den Senussi- und Mahdi-Bewegungen im 20. Jahrhundert war der Sufismus die Triebfeder der dschihadistischen Bewegungen in Nordafrika und im Sudan. Bei diesen Bewegungen hieß es, die Liebe zu Gott bedeute, seine Feinde, in diesem Fall Engländer und Franzosen, zu hassen und gegen sie zu kämpfen. Der Gründer der Muslimbruderschaft, Hassan al-Banna, 1906 bis 1949, las in jungen Jahren die Werke von Al-Ghazali und fühlte sich zu dessen Sufismus hingezogen, der den Dschihad als Bestandteil des geistigen Wegs im Islam sieht. Bevor er die fundamentalistische Muslimbruderschaft gründete, war al-Banna 5 Jahre Angehöriger des Hasafiya-Sufi-Ordens im Nildelta. Die stramme Organisation des Sufi-Ordens und seine Gedanken über den kleinen Dschihad gegen die Feinde des Islam und den großen Dschihad, Selbstüberwindung, waren al-Banna Vorbilder für die Muslimbruderschaft. Und auch der türkische Prediger Fethullah Gülen beruft sich auf den Sufismus. Gemeinsam mit Recep Tayyip Erdogan soll er eine Zeit lang Kontakt mit einem Sufi-Meister des Nakşbandiya-Ordens im türkischsprachigen Teil Zyperns gehabt haben. Doch Scheich Nasim habe angeblich Erdogans neo-osmanische Visionen nicht teilen wollen, weshalb sich die Wege wieder trennten. Heute macht der türkische Präsident den einstigen Weggefährten Gülen für den Putschversuch 2016 verantwortlich und verfolgt dessen Anhänger. Staatsgründer Kemal Atatürk übrigens hatte die Sufi-Orden verboten, da er fürchtete, sie könnten sich dem Anspruch des neuen, säkularen Staates widersetzen. Der Sufismus, der als eine friedliche, geistige und soziale Revolution begann, wurde im Laufe der Zeit zu einer Schützenhilfe für kämpfende Truppen, radikale Bewegungen oder für Despoten umgedeutet, die ihre Untertanen mit Legenden betäuben wollten. Dennoch halten viele, gerade im Westen, den Sufismus für eine eigene Glaubensrichtung innerhalb des Islam und sehen in dieser mystischen Bewegung einen Hoffnungsträger, um den Islam zu reformieren. Doch es gibt nicht den einen Sufismus. Es gibt den elitär-philosophischen, den schiitischen, den sunnitisch-legalistischen, den dschihadistischen und den Volkssufismus. Deswegen halte ich Hoffnungen, der Sufismus könne als kollektive Alternative für den streng konservativen oder den radikalen Islam dienen, nicht für berechtigt. Auf privater Ebene kann er sehr wohl eine Alternative sein für spirituelle Menschen, nicht aber als politische oder gesellschaftliche Bewegung. Denn die meisten heutigen Sufi-Bewegungen lehren nicht Vernunft, Liebe und Unabhängigkeit, sondern unterstützen Patriarchat, Hierarchie, politische Passivität und magisches Denken und sind somit anti-aufklärerisch. Das Scheitern des Sufismus als revolutionäre Bewegung hat den gleichen Grund wie das Scheitern der Philosophie in der islamischen Welt. Die Stärke und die Unversöhnlichkeit der islamischen Orthodoxie und die Unfähigkeit der muslimischen Intellektuellen, ihre Gedanken in eine Massenbewegung zu verwandeln, ohne daraus eine Herrschaftsideologie oder eine Volksdroge zu machen. Es spricht nicht für die islamische Kultur, dass viele wunderbare Philosophen, Wissenschaftler und Sufis wie Al-Farabi, Avicenna, Averroes, Al-Halaj, Rumi oder Ibn Arabi von lediglich 2 Theologen wie Al-Ghazali und Ibn Taymiyyah in den Schatten gestellt werden konnten. Es spricht nicht für diese Kultur, dass die aggressiven Gedanken von Ibn Taymiyyah nicht die Geschichte des Islam in eine neue Richtung lenkten, sondern auch heute das Leben von Millionen Muslimen weltweit bestimmen, während das Wirken all dieser brillanten Köpfe nur noch in Büchern dokumentiert wird, die von Muslimen kaum gelesen oder diskutiert werden.